Hallo und herzlich willkommen zum Wildtierfotografie-Podcast. Ich habe heute Chris Kauler zu Gast. Ich denke, die meisten von euch werden ihn kennen. Chris, stell dich doch trotzdem kurz mal vor.
Hi, ja, mein Name ist Chris Kauler. Ich komme aus dem Taunus. Dort lebe ich auch zurzeit und ich bin Wildtierfotograf bzw. Influencer, wenn wir es ganz offiziell nehmen wollen. Influencer für Natur und Naturschutz.
Ja, und du hast auch noch einen Background als Biologe?
Genau, ganz genau. Ja, ich habe Biologie studiert über viele Jahre, meinen Bachelor in Gießen gemacht, meinen Master in Wien. Meine Passion war schon immer die Wildtierfotografie und das wollte ich irgendwie vereinen und deswegen auch dieser Influencer.
Ja, das ist wirklich eine geniale Kombination. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch hilfreich ist, den Background dafür zu haben.
Oh ja, oh ja. Ja, man wird halt auch anders wahrgenommen. Gerade in der Orni-Szene, wo ich ja auch viel aktiv bin, da sind Fotografen ja durchaus auch verpönt. Und wenn man dann aber als Biologe und natürlich auch Orni irgendwie da auftritt, wird man anders angesehen. Das ist einfach so.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und also auch im Sinne von, dass du dadurch Zugang bekommst zu anderen Gebieten, die wo andere nicht hinkommen, oder? Einfach allgemein in der Kooperation mit den Menschen einfach.
Genau, genau. Es ist nur die Kooperation. Zugang zu anderen Gebieten habe ich jetzt dadurch auch nicht. Ich muss da auch außerhalb der Schutzgebiete bleiben und das ist auch gut so.
Ja, das ist so. Beziehungsweise sonst kann man ja eben, wenn man Projekte hat und da mit den Naturschutzbehörden zusammenarbeitet, gehen die Türen ja auch auf. Und ich denke mal, das wird bei dir auch nicht anders sein. Bist du, weil du gesagt hast, du bist da auch als Orni aktiv, also würdest du dich wirklich dann als Birder, Ornithologe mit Listen und so weiter bezeichnen oder ist das eher im Sinne von einfach Freude auch an der Natur, Freude an Vögeln und eben die zu beobachten, zu fotografieren?
Sowohl als auch. Also es war immer phasenweise. Während des Studiums gab es noch Phasen, da hatte ich nicht so viel Interesse an der Fotografie, weil es einfach schwierig war und da war ich mehr Orni. Da hatte ich auch meine Listen und ja, ich habe auch mit einem Kumpel meine Jahreschallenge, wer mehr Vögel sieht in dem Jahr. Aber ich, ja, mittlerweile bin ich halt wieder Vollblutfotograf. Und deswegen ist die Vogelwelt, dieses, ja, rausgehen, Vögel gucken, schon hinten angestellt.
Ja, ich bin tatsächlich ja quasi erst zur Fotografie gekommen und dann zu Vögeln. Also ich war schon immer viel in der Natur unterwegs. Aber das ist natürlich gerade, Vögel haben halt den großen Vorteil, die sind einfach überall. So, das ist halt besonders cool auf jeden Fall. Und auch natürlich dann nur zum Fotografieren. Auch wenn die natürlich ihre Challenges haben, von wegen, sie sind halt schnell oder klein oder weit weg. Und irgendwie am Anfang schwer zu bestimmen. Irgendwie, ich weiß nicht, wie oft ich meinen Bruder, der ist halt Landschaftsökologe, ne, und hat da eben auch viel dann mit zu tun, auch mit Kartierung und so, genervt habe mit irgendwelchen kleinen braunen Vögeln und so, weil ich die immer nicht auseinanderhalten konnte.
Das ist auch leicht.
Ja. Aber es wird besser im Laufe der Zeit, tatsächlich. Also ich denke mal, da bin ich schon ganz zufrieden. Und sonst gibt es ja immer wieder auch sowas wie so Vögel, Vogelführer oder Vogelbestimmungsbücher und so. Also das ist auf jeden Fall das geringste Problem. Apropos Beobachtung, meine Einstiegsfrage ist immer, was hast du als letztes beobachtet oder fotografiert?
Sumpfohrrollen.
Boah, mega. Ja.
Also heute war ich auf der Suche nach einem Uhu, habe ihn nicht gefunden, aber war das gestern? Das war vorgestern Abend, Sumpfohrrollen.
Ja, das ist sehr gut. Ja, sehr schön. Ja, vorgestern hatte ich einen Waldkauz und heute war ich an meiner Winterfütterung und da war halt so allerlei, sage ich mal, Gevögel. Und das ist auf jeden Fall ein großer Spaß. Allerdings irgendwie grau in grau und der Schnee ist schon geschmolzen. Das ist ein bisschen schade. Da hatte ich gehofft, dass noch ein bisschen mehr liegen bleibt.
Ich auch. Also im Radio haben sie auch gesagt, es bleibt jetzt kalt und der Winter ist jetzt da und hier ist der komplette Schnee geschmolzen. Wir haben wieder 2 Grad und das ist wirklich dieser typisch deutsche graue Winter, wie man ihn einfach kennt. Also ein Tag Schnee, das war's. Das
ist schon. Voll schade. Andererseits irgendwie, ne, so, wenn es zumindest ein helles Grau ist, kann ja auch fotografisch manchmal gar nicht so schlecht sein.
Absolut.
Ja. Du hast ja, was du jetzt hart unterschlagen hast, doch auch den einen oder anderen Preis gewonnen. Was ist da für dich irgendwie am bedeutsamsten oder was war für dich da der größte Erfolg persönlich?
Der größte Erfolg war natürlich der Kategoriesieg beim Europäischen Naturfotografen des Jahres 2020. Allerdings mit einem Elefanten. Und in derselben Kategorie hatte ich dann noch einen Steinbock. Und ich finde die heimische Natur viel spannender. Und für mich ist der Steinbock halt der Favorit und nicht der Elefant, obwohl der Elefant halt der größere Erfolg ist.
Ja, das fand ich auch richtig gut. Also das ist dieses so ein schwarze auf der einen Seite, schwarz auf der anderen und dazwischen in so einem Grat so der die Silhouette vom Steinbock, glaube ich, ne, das Bild?
Genau, also es war so ein Gletschersee, der hat dann zufällig die Form von einem heulenden Wolf oder auch Steinbock und da drin die Silhouette vom Steinbock. Also mein persönliches, eins meiner Lieblingsbilder. Es ist schwer, sich da zu legen, aber es ist eins meiner Lieblingsbilder auf jeden Fall.
Ja, und ist auch ein Highlight auf jeden Fall. Also und gerade, ich glaube halt, das Elefantenbild ist halt einfach, weil es so ultra minimalistisch ist und die Komposition sich halt einfach niemand traut, in Anführungszeichen. Ne? Ich glaube, das hat da den Ausschlag gegeben wahrscheinlich.
Ja, es war halt so noch nicht da, gerade nicht von einem Elefanten. Elefanten sind immer so posant, die nimmt man mit einem Weitwinkel auf oder ja, Teleaufnahme, Details, weil man eben so ein großes Tier vor sich hat. Und der Minimalismus, ja, kam da ganz gut an. Aber wie gesagt, mein Herz schlägt für die heimische Natur, deswegen, ich hätte lieber den Steinbock da gesehen am ersten Mal.
Ja, verständlich. Und ich meine, ja klar, wenn du dir das aussuchen kannst, aber ich meine, den erstmal gewonnen zu haben, ist ja auf jeden Fall gut, den Titel, und wird ja auch gut in der Vita sich machen und hoffentlich auch nicht der Letzte sein, ne? Also insofern,
da geht ja noch.
Ja,
schauen wir mal, was die nächsten Jahre bringen.
Ja, genau. Du bist ja noch jung, ne? Wie alt bist du eigentlich? 30?
Ich muss jedes Mal rechnen. 32.
32, okay, alles klar. Ja, das war gar nicht so schlecht geschätzt, muss ich sagen. du hast ja gesagt, du bist Influencer für die Natur und Naturschutz. Mhm. Das wird ja deutlich einfach durch die Reichweite. Nur was bedeutet das für dich im Alltag oder in deinem Schaffen?
Für mich persönlich bedeutet das, dass ich mich durchaus auch noch als Naturfotograf vorstelle, weil Influencer immer noch so stark negativ behaftet ist. Also bei Influencer denken alle, also ich kriege regelmäßig irgendwelche Sprüche von wegen, du vertreibst ja gar keine Kosmetikprodukte. Und nur da sieht man den Influencer. Und der steht schon irgendwie negativ da. Für mich ist es halt vorab einfach völlig neutral. Und ich versuche halt damit schon auch was Gutes für die Natur zu tun. Klar, ich muss irgendwie davon leben, aber gerade heute hatte ich wieder ein Meeting mit dem Naturschutzverband hier vor Ort und wir werden da noch große Projekte stemmen. Und das finde ich halt schön, dass man da Hand in Hand auch was Gutes für die Natur machen kann.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und genau, das ist ja schon einer der Unterschiede zu den üblichen Influencern sozusagen halt, dass du einfach eben nicht den Schwerpunkt daran hast, irgendwie ja was zu verkaufen oder gut auszusehen oder irgendwie, also das geht natürlich nebenbei, aber dass eben auch wirklich die Natur im Vordergrund steht.
Ja.
So, das ist natürlich, also ne, und dass quasi nicht du das Produkt bist, wenn du so willst. Du bist vielleicht die Marke, aber irgendwie das Produkt ist sozusagen ja die Natur.
Ja. Also für mich ist halt ein großes Anliegen, der Natur wieder eine Stimme zu geben. Und die meisten von uns, selbst ich, wenn ich draußen bin, ich lerne jeden Tag etwas Neues. Und die wenigsten wissen, was da draußen überhaupt abgeht. Die wenigsten haben die Artenkenntnis. Und für mich ist die Artenkenntnis der erste Schritt zum Naturschutz. Und da bin ich ganz gut drin, in diese Artenkenntnis. Dementsprechend möchte ich das vermitteln. Und das ist so mein Ansatz. Ich möchte den Leuten die Tierwelt wieder oder auch die Pflanzenwelt durchaus auf YouTube wieder näher bringen, dass sie wissen, was da draußen abgeht, was da draußen lebt. Und wenn man weiß, was dort lebt, dann kann man das auch schützen.
Ja, genau, ja, auf jeden Fall. Also es ist ja fast schon ein bisschen überbenutzt. Also fand ich das gut, dass du das ein bisschen differenzierter noch ausgedrückt hast. Und ich glaube, bei dir ist es ja auch nicht nur die Artenkenntnis, sondern du hast ja wirklich auch ein tiefgehendes Wissen oft zu den Arten. Also ich weiß nicht, inwiefern du dich da für jede einzelne Spezies vorbereitet, aber in deinen Videos sieht man ja auch immer wieder, wenn du dann zufällig mit was konfrontiert wirst, was eigentlich gerade gar nicht das Thema ist, dass du dann da auch zu sprudelst. Und das ist auf jeden Fall natürlich immer sehr angenehm und ein großer Mehrwert einfach auch. Ne? Also ich denke mal, das ist auch ein, von dir auch ein Alleinstellungsmerkmal.
Das habe ich jetzt die letzten Tage tatsächlich häufiger gehört. Auch super schön. Also es gibt Experten, die wissen viel, viel mehr als ich. Gerade was in die Tiefe geht. In der Tiefe bin ich wirklich nicht so fit. Aber ich bin doch recht breit gefächert, was halt die Arten angeht. Das ist meine Stärke und die spiele ich halt in gewisser Weise aus.
Ja, auf jeden Fall würde ich mich anschließen. Dann hast du, also was ja noch Influencer-Tätigkeit bedeutet, ja oft auch quasi Sponsoren oder eben auch wirklich irgendwie Werbung, würde ich sagen. Wie ist das bei dir? Also das spielt jetzt ja in den, also ich kann das jetzt gerade nicht, ich erinnere mich an The Heat Company, für die hast du früher mal Werbung gemacht. Hast du sonst irgendwelche Sponsoren?
Ja, also ich habe Kooperationen. Sponsoren ist Company, ja, also da bin ich Ambassador, aber Kooperationen habe ich ein paar. Und es gibt immer mal wieder was. Also ich für einen Vogelhersteller aus Bayern, mit dem mache ich zum Beispiel was. Da bauen wir gerade noch was auf. Kooperation mit Naturschutzverbänden, mit der Uni. Da gibt es ganz viel. Also ich versuche auch einfach mit Behörden und NGOs und Unis zusammenzuarbeiten, weil das mir einfach sehr viel Spaß macht. Und ich wollte nie diesen... Ich habe zwar Biologie studiert, aber ich wollte nie in die Wissenschaft. Aber diesen Bezug zur Wissenschaft wollte ich nie verlieren. Und das gelingt mir gerade ganz gut, dass ich da diesen Kontakt und diese Verknüpfung schaffe. Und das begeistert mich, weil ich trotzdem mit Wissenschaftlern zusammenarbeite, die Arbeit kennenlernen, sie teilweise unterstützen kann, weil ich das alles schon mal gemacht habe. Aber ich wollte nie irgendwie Wissenschaftler werden, aktiv forschen, Paper schreiben. Das eben dieses Elementare an der Forschung dann, das war nicht meins. Ich wollte nicht... ja, in diesem Paper-Sumpf versumpfen. Dementsprechend bin ich ganz froh, dass es jetzt so gelaufen ist.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Spricht für dich, also spricht deine Freude spricht für sich sozusagen, die du da zum Ausdruck bringst. Genau, du hast ja schon gesagt, du arbeitest mit Naturschutzorganisationen zusammen. Das ist auch ein Teil deiner Influencer-Tätigkeit. Welche sind das zum Beispiel?
Die Hagon, also das ist die Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz, mit denen jetzt seit dem letzten Jahr, seitdem ich halt auch wieder hier bin, ich bin erst seit 2 Jahren, 2,5 Jahren wieder hier zurück in Deutschland, so richtig fest. Und jetzt baue ich da langsam was auf. Also ich bin gespannt, was da noch kommt, aber mit der Hagon werde ich jetzt erstmal relativ viel machen.
Okay, ja, das ist schön. Also und da schließe ich dann auch wieder der Kreis zu dem Ornithologen, ja, verstehe. Genau, auf deiner Homepage hatte ich gesehen, du bist auch noch in der AG Eulen drin, Mitglied. Was bedeutet das, bei denen Mitglied zu sein?
Erstmal nicht viel. Also ich bin da tatsächlich passiv.
So Fördermitglied.
Das ändert sich. Ich hatte viel Kontakt zu den Leuten, gerade während der Bachelorarbeit, als ich noch aktiv mit den Eulen gearbeitet habe, gerade hier in Deutschland. Dann ging der Kontakt ein bisschen flöten, weil ich halt viel in Wien war, durch das Studium bedingt und viele Forschungsreisen. Und jetzt baue ich das wieder auf, aber wieder über die Hagon. Gerade heute haben wir darüber gesprochen, dass ich da auch einen Transekt begehen soll, um kleine Eulen zu erfassen, lauter solche Dinge. Also ich versuche jetzt hier vor Ort wieder aktiver im Naturschutz auch mitzuwirken, dass da zumindest erfasst werden, hier bei mir, die Eulen, alles Mögliche.
Also das wäre dann quasi so eine Kartierungsauftrag, den du dann bekommst. Und dann ist dann auch Bestandteil quasi der Verabredung mit der Hagon, dass du quasi da dann irgendwie irgendeine Form von einer Publikation draus machst, also sei es irgendwie ein Video oder sei es irgendwie für die wirklich was, ein Imagefilm oder einen weiß ich nicht, einfach ein Artikel, Bilder für die zur Verfügung stellen. Was ist da der Deal sozusagen?
Gar kein Deal. Das wäre alles Ehrenamt.
Ja.
Und, okay. Also das kann ja jeder machen, kann ich auch jeden nur aufrufen dazu, irgendwie NABU, Ortsgruppen anfragen, was Sache ist, oder bei der Hagon eben. Für mich als Selbstständigen ist es natürlich immer praktisch, wenn ich dann noch irgendwie was machen kann, für mich auch an Content. Dementsprechend werde ich da schon versuchen, auch ein Video, wenn ich jetzt Kleineulen erfassen gehe, 2, 3 Stunden nachts im Wald bin, dass ich da irgendwie ein Video zu mache, auch für die Zuschauer dann eben, dass sie wissen, wie klingt der Sperlingskauz, wie klingt der Raufußkauz, der Waldkauz, was sind die Unterschiede. Und das ist eben wieder auch dieses Vermitteln dieser Artenkenntnis, das gehört ja auch dazu.
Ja. Du hast ja schon gerade gesagt, du bist selbstständig, das heißt, du musst ja irgendwie auch Geld verdienen. Was sind da deine Einkommensströme sozusagen? Also was du davon offenlegen magst.
Ja, ja. Ganz groß die Bücher natürlich. Mhm. Also ja. Das versuche ich auch noch auszubauen jetzt die kommenden Jahre. Mhm. Aber ja, wer es noch nicht hat, bitte kaufen. die Kalender.
Empfehlung.
Ja. Ja. Wandbilder so gut wie gar nicht. Also der Markt ist nicht so groß. Wahrscheinlich auch, weil die meisten Zuschauer selbst fotografieren. Und ich kann das absolut nachvollziehen. Man hängt sich lieber sein eigenes Bild irgendwie in die Wohnung. Davon abgesehen sind es dann halt ganz viele verschiedene Nischen. Klar, so Videoproduktion ist leider immer noch ein großer Bestandteil. Das würde ich gerne reduzieren. Also für mich persönlich YouTube macht mir Spaß, aber wenn es dann so eine Auftragsarbeit ist, das macht mir einfach nicht so viel Spaß, weil ich mich da nicht so frei entfalten kann. Das ist halt sehr starr. Ich habe diesen Auftrag, das muss mehr oder weniger so stattfinden. Ist nicht ganz so meins, aber alles, was YouTube angeht, ist natürlich immer schön. Ansonsten, ja, kommt immer mal wieder Kooperation rein, mit dem man ein bisschen Geld verdient.
Ja. Ja, tatsächlich, das mit dem Bilderverkauf, das habe ich wohl auch festgestellt, dass das sehr kompliziert ist. Wobei andererseits dann immer wieder doch mal überraschende Anfragen reinkommen. Und deshalb, ich glaube, vielleicht ist es schwer, halt die Zielgruppen da zu erschließen. So, weil die, also ne, jetzt irgendwie wie bei IKEA kaufen sich ja auch alle irgendwie Wandbilder, wo Tiere drauf sind. So. Und wenn halt meistens jemand, wie du das schon gesagt hast, ein Bild bei mir kauft, dann ist es meistens eben keiner von den Leuten von Instagram oder irgendwie, ne, sondern irgendwie jemand, der irgendwie anders mich gefunden hat und oder vielleicht ne, einen Kalender gekauft hat und dann irgendwie gesehen hat, oh Mensch, der hat ja noch ganz viele andere tolle Motive und dann eben auch ein Wandbild kauft. Ne? Aber es ist halt irgendwie ganz offensichtlich nicht mehr so, dass es halt irgendwie so ein Markt ist, wo alle nur noch Juhe schreien, gib uns deine Bilder. Also das ist, ja, genau, mir auch schon aufgefallen. Und wenn du sagst, Videoauftragsarbeiten, das sind das dann so Imagefilme zum Beispiel? Oder was sind das für Aufträge, die du da dann hast?
Es ist ganz unterschiedlich. Also entweder Produkte von den Kooperationspartnern irgendwie erwähnen und zeigen, auch nur eine Aktion bewerben. Es gibt ganz viele Sachen. Es gibt auch super schöne Aufträge, muss ich dazu sagen. Also Artporträts erstellen zum Beispiel, finde ich total spannend. Würde ich ja sowieso machen für meinen Kanal. Ja. Also ja, es ist ganz unterschiedlich, was da alles zusammenkommt.
Ja, schön. Genau. Ja, ich habe mir schon aufgeschrieben, für wen arbeitest du? Ich glaube, das haben wir ja mehr oder weniger schon beantwortet. Außer vielleicht, wer wäre ein Auftraggeber für so einen Film? Das ist vielleicht das Einzige, was noch nicht geklärt ist.
Institut der Biodidaktik der Uni Gießen zum Beispiel.
Ah ja, okay.
Mit ihnen mache ich recht viel. Biosphärenreservat Rhön habe ich jetzt auch Filme gemacht, die werden jetzt noch veröffentlicht. Also ich versuche da schon eben mit solchen Instituten oder eben auch Naturschutzverbänden, Biosphärenreservats, Naturparks, alle möglichen dann zusammenzuarbeiten. Und okay, ja, muss ich auch noch ausbauen. Ich muss da aktiv auch mal hingehen. Also ich mache dazu wenig, auch bei den Wandbildern. Ich bräuchte einen eigenen Shop auf der Homepage und aber das frisst so viel Zeit, das glaubt man gar nicht. Und deswegen bleibt das, meine Homepage ist auch so veraltet.
ja, genau. Habe ich gesehen.
Ich weiß das. Aber ich habe halt den Vorteil, dass ich über YouTube und Instagram Reichweite habe. Das ist meine Hauptplattform und die Website ist da. Die müsste geupdatet werden, ohne Frage. Mit Shop professionell aufgezogen werden, dann würden vielleicht auch ein paar mehr Bilder verkauft werden. Aber das, ich sage mir immer, im Winter ist die Zeit dafür, aber
dann doch nicht.
Genau.
Ja.
Ist schwierig.
Ja. Ja, klar. Und das ist ja auch schwer, alles zu machen, ne? Also irgendwie so ein Tag hat auch nur 24 Stunden. Und das wäre tatsächlich auch die nächste Frage direkt. Wie viel arbeitest du?
Viel. Also wenn man das wirklich mal durchgehend, also hätte ich nicht Livy, meine Freundin, dann wäre es 24/7. Also wirklich 24/7. Und es ist manchmal anstrengend, manchmal sehr anstrengend, aber es ist meine Leidenschaft. Es ist der schönste Job, den ich mir vorstellen kann. Von daher will ich das auch durchziehen. Und die Anfangsjahre sind immer schwierig als Selbstständiger. Und ich habe schon die Hoffnung, dass ich in 2, 3 Jahren dann eben dort bin, an dem Punkt, wo ich sage, jetzt kann ich auch mal ein bisschen entspannter die Sache angehen lassen. Ich habe jetzt den Grundstein festgemauert und jetzt läuft es. Aber bis dahin ist halt schon noch mal ein bisschen, ja, muss ich mich noch ein bisschen anstrengen.
Und du hast ja gesagt schon, du hast deine Freundin, die ist ja auch mit dir auf Reisen dann irgendwie und die, ja, also sie taucht ja auch in deinen Videos mit auf. Arbeitet sie darüber hinaus mit dir sozusagen auch zusammen? Also irgendwie unterstützt sie dich oder hat die ihre sonst, also ihr seid jetzt kein, wie soll ich sagen, ihr macht die Firma nicht zu zweit sozusagen, sondern es ist schon irgendwie dein Business und sie steppt einfach mal rein und
Genau. Also sie unterstützt mich, wo sie kann. Sie hat auch Lust auf die Videos, aber sie arbeitet auch Vollzeit und dementsprechend wenig Zeit hat sie da auch mitzuwirken. Und klar, es ist schon mein Business, aber wann immer es geht und die Motivation da ist, dann machen wir auch was zusammen.
Ja, schön. Ja, also dafür ist sie halt, finde ich, halt auf jeden Fall sehr präsent. Also ne? So,
Ja.
dass du, deshalb hatte ich mich das halt schon auch gefragt halt vorher. Und klar, krass, ja, wenn sie selber noch Vollzeit arbeitet. Dann gibt es ja zwei Optionen. Entweder du stellst sie halt an, wenn das gewünscht ist. Oder halt sonst kannst du natürlich rein theoretisch irgendwann irgendwie jemanden natürlich auch mal anstellen, der irgendwie seine Website und sowas macht. Aber das ist wahrscheinlich erstmal noch etwas Zukunftsmusik, ne?
Genau, weil das ist einfach zu viel Geld. Klar, habe ich schon überlegt, auch einen Minijobber mal anzustellen, gerade gegen Ende des Jahres für die Kalender. Aber auch das, Minijobber anstellen, sind auf meiner Seite 700 Euro. Und dann lohnt sich der Kalenderverkauf auch irgendwann nicht mehr. Dementsprechend muss ich das alles noch selbst machen. Und wer eine Webseite aufsetzen lassen möchte, der weiß, wie viele 1.000 Euro da ganz schnell zustande kommen. Deswegen schaut meine Webseite halt noch so aus, wie sie ausschaut.
Ja, und sie sieht ja, also tatsächlich, ich finde, sie sieht jetzt auch nicht schlecht aus.
Das
So,
ist
nur wenn man halt irgendwie ins Detail geht, dann merkt man halt so, ja, okay, gut. Ne? So, wie du gesagt hast, der Shop ist halt schon, das ist halt schon schade, dass der fehlt. Also, weil, wie du schon auch selber gesagt hast, du könntest wohl ein bisschen mehr verkaufen, wenn ein Shop da ist. Und andererseits erstmal, ne, die Leute müssen auch auf die Homepage kommen, erstmal. Und die Leute, die wirklich dann ein Bild von dir haben wollen, die würden dich auch anschreiben, nehme ich mal an. Also.
So ist es. Und auch wenn der Shop da ist, man zahlt überall Gebühren mit. Bei PayPal und sonst wo. Also es verringert sogar den Gewinn, den ich dann habe, wenn ich einen Shop habe. Es ist halt die Frage, ob ich wirklich viel mehr verkaufe dadurch und ob sich das rentiert oder ob man das alles über E-Mail erledigt. Das ist halt immer so die Frage. Und es ist halt so dieser Wendepunkt, glaube ich, bei mir. Es wird Zeit, das merke ich, kriege ich auch häufiger gesagt, dass sie das nicht im Shop finden konnten. Aber dennoch, es ist mit vielen Problemen behaftet. Und wenn man sowas einrichten möchte, das ist nicht so ohne weiteres.
Ja, und wie du gesagt hast, vor allen Dingen die versteckten Kosten, so das ist halt nicht ohne. Ja, ja und dann wie ist dein Zeitbudget? Also wie teilst du das auf? Wie viel bist du draußen? Wie viel bist du im Office?
Ganz unterschiedlich. Zurzeit bin ich erstaunlich viel draußen. Wirklich viel, aber gerade Ende des Jahres, wenn die Kalender verpackt werden müssen und E-Mails beantwortet werden müssen, oder zur Zeit, wo ich an den Büchern schreiben muss im Spätsommer, würde ich sagen, 70% drin, 30% draußen. Und das als Naturfotograf. Und das ist halt schon heftig. Und zurzeit ist es zum Glück andersrum. Und es ist schwierig, da eine richtige Balance zu finden. Aber die Büroarbeit gehört dazu, jeden Monat die Steuer zu machen, zum Steuerberater zu fahren und das abzugeben. Es ist auch nicht meine Lieblingsaufgabe.
Wessen Lieblingsaufgabe ist das auch, außer vielleicht vom Steuerberater? Aber das sind halt dann andere Menschen, die nicht unbedingt dafür halt den ganzen Tag in der Natur rumlaufen wollen. Ist ja schön, dass es die gibt. Können wir ja nur von profitieren. Ja, ist richtig. Du sagst gerade, du schreibst die Bücher immer im Spätsommer. Also ich meine, es gibt jetzt zwei, glaube ich.
Genau. Oder zwei Keime Tierwelt. Die sind beide vor Weihnachten rausgekommen. November, Oktober, und währenddessen muss ja noch gedruckt werden, muss scoutet werden, geproofed werden. Das heißt, ich muss eigentlich spätestens im Spätsommer fertig sein mit allem. Und ich bin halt so ein Typ, ich möchte erstmal die Fotos beisammen haben, bevor ich mit dem Schreiben anfange. Das ist verkehrt, weil ich habe ja auch schon einzelne Kapitel zum Beispiel fertig. Ich könnte das jetzt schreiben, und ich habe es mir auch vorgenommen, dass ich da jetzt einzelne Kapitel schon fertig schreibe. Aber es ist dann halt auch immer wieder ärgerlich, wenn wir dann so ein Kapitel, was schon komplett fertig ist, komplett rauskicken, weil es dann halt nicht ins Gesamtbild passt. Und dann ist es halt wieder verlorene Zeit. Und klar, es könnte in eines der nächsten Bücher kommen, aber wer weiß, ob es überhaupt ein nächstes Buch gibt danach. Dementsprechend schreibe ich die Bücher im Sommer.
Okay, ja, verstehe. Wenn du sagst wir, meinst du denn Stefan Wiesner oder und du? Oder okay.
Also Texte sind von mir, Bilder sind von mir, das Buch ist eigentlich von mir alles. Stefan guckt natürlich drüber, kürzt die Texte nochmal, schreibt minimal was um. Halt, er ist quasi Chefredakteur. Und dann geht's zur Susanne, zur Layouterin, und dann layouten wir das zusammen. Und dann ist immer noch eine kleine Überraschung da, wie es letztendlich ausschaut, weil gedruckt sehen die Bilder halt alle nochmal anders aus. Und jetzt beim zweiten Band war ich sehr, sehr positiv überrascht. Das sah wirklich gut aus, und ich hoffe, dass es jetzt so weitergeht.
Ich und denke, da werden sich alle anschließen.
Ja.
Aber es ist natürlich interessant, dass es eine schöne Überraschung oder war jetzt zumindest die schöne Überraschung. Ne? Und dann, das klingt ja so, als wäre das beim ersten Mal noch ein bisschen anders gewesen. Also.
Ja, also da sind einfach.
Von deiner persönlichen Zufriedenheit, ne? Das ist ja immer auch.
Genau. Nein, da sind manchmal Bilder dabei, die sind zu dunkel gedruckt worden. Und so ein Probedruck, man sagt, mach doch ein Probedruck vom ganzen Buch. Aber eine Doppelseite kostet 40 Euro. Du kannst kein ganzes Buch drucken. Das rentiert sich überhaupt nicht. Dementsprechend werden einzelne Seiten ausgesucht. Die drucken wir dann nochmal, schauen rein, ob das gut ausschaut. Im Normalfall einfach diese kritischen Seiten. Aber man kann nicht immer alles auf dem Schirm haben. Und dementsprechend gibt es da schon auch ein paar Bilder, wo ich sage, ja, es könnte ein bisschen heller sein.
Ja, und wenn ich meine, wenn das halt dann das höchste oder das schlimmste der Gefühle ist, sozusagen, ne, dann ist das ja auch noch, steht und fällt nicht die Qualität des gesamten Produkts mit. So. Ja, ich meine, das ist ja auch spannend. Also, weil an der Stelle stehen dann ja die Bilder im Vordergrund. Du sagst ja auch, du stellst dich auch noch als Fotograf vor. Auf der anderen Seite machst du ja sehr viel Video. Also ich meine, du brauchst ja dann Videoaufnahmen von dem, was du auch fotografierst. Dann brauchst du irgendwie dich, wie du sprichst halt quasi, ne? Du irgendwie als Moderator, und dann brauchst du B-Roll, also irgendwie Filmmaterial, wie du rumläufst, wie irgendwie irgendwas um dich rum noch passiert, irgendwas Schönes, Atmosphärisches, wie auch immer. Da bist du ja auf jeden Fall auch Videograf. Und dann auch noch Cutter. Also, das ist ja eine Aufgabe.
Ja, es ist eine Riesenaufgabe. Und ich sehe mich nicht als Videograf und Cutter, weil ich einfach extrem schlecht bin in dem. Ich habe mir das weitestgehend alles selbst beigebracht, aber ich habe nicht das Niveau, das ich gerne hätte. Und meine Videos könnten auch viel besser sein. Da könnte man Musik hinterlegen zum Beispiel. Aber allein diese Suche nach passender Musik, das schaffe ich nicht. Das will ich auch gar nicht. Dementsprechend sind bei mir eben nur Naturgeräusche. Das ist aber auch wieder meine Nische. Also das kommt auch gut an. Und ich versuche, es mir so einfach wie möglich zu machen. Deswegen filme ich mich mit dem Handy. Viele Aufnahmen mache ich mit dem Handy. Dann, wenn es passt, mache ich halt mit der Kamera wirklich nochmal Close-ups von den Tieren. Ich merke aber auch, dass wenn ich mehr Videos mache, dass ich automatisch weniger und vor allem schlechtere Bilder mache. Und das ist ein großes Problem für mich. Deswegen gibt es bei mir auch öfters mal große Phasen oder lange Phasen auf YouTube, wo ich sehr wenig oder fast gar nichts hochlade. Das liegt einfach daran, dass ich mich da voll auf die Fotografie konzentriere oder eben so viel um die Ohren habe mit Büchern oder anderen Projekten, dass es einfach zeitlich gar nicht geht. Weil für so ein YouTube-Video, muss man locker mal einen Tag mit einrechnen. Also für alles, für die Filmaufnahmen bekommen, die Fotos machen, das Sichten, das Schneiden, Hochladen, das ist locker mal ein Tag. Und das haut schon rein, wenn man da mindestens mal, also ich habe den persönlichen Anspruch, 2 Videos in der Woche hochzuladen. Okay. Und also das ist so mein Ziel, was ich jetzt versuche durchzuziehen. Mhm. Das wird nicht klappen, das weiß ich jetzt schon, aber ich versuche es einfach, damit ich da auch noch ein bisschen wachse. Also da muss man ja auch konstant vorgehen und ich habe schon die Hoffnung, dass ich da noch größer werde.
Und also ich meine, ein Tag pro Video ist ja dann schon knapp kalkuliert wahrscheinlich, oder?
Kommt drauf an. Also ich versuche ein aufwendigeres und ein weniger aufwendigeres Video zu bekommen und dann haut er schon hin. Wenn es ein größeres Projekt ist oder so ein Auftrag, da bin ich mehrere Tage beschäftigt. Mhm. Aber wir werden ja auch anders bezahlt. Auf YouTube verdiene ich mit den Werbeeinnahmen ja quasi nichts. Stundenlohn von 3-4 Euro. Ich habe halt die
Reihe. Minimalistisch. Ja. Okay. Ja. Ja, das tatsächlich, das hatte ich mich jetzt gerade gefragt. Also, ich sag mal, die Referenz für solche Videos ist ja momentan wahrscheinlich Morten Hilmer. Der ist ja sehr cineastisch so. Und der ist ja quasi auch weggegangen über die Zeit von diesen, ich mache jetzt mal so ein 10-Minuten-Video. Er macht eigentlich noch nur Videos, die eine halbe, dreiviertel Stunde gehen. Also, keine Ahnung, so intensiv gucke ich die Videos nicht. Aber halt nicht, weil ich sie nicht mag, sondern einfach aus Zeitgründen. So. Aber wäre das was, wo du überlegst, auch hingehen zu können? Oder ist das irgendwie, gibt's da, weil der hat ja 500.000 Follower so. Ich meine, der ist auch englischsprachig. Du hast dich jetzt für Deutsch entschieden, auch spannend.
Jein. Also ich bin da viel am Überlegen, aber zurzeit ist es bei mir wirklich Quantität, was ich mache. Ich mache gerne auch längere Videos, aber das ist dann nicht hier vor Ort. Also gerade das Rhein-Main ist einfach, ich will hier keine halbe Stunde neben der Autobahn stehen und da irgendwie was erklären. Das versuche ich relativ schnell abzuhandeln. Viele sagen auch, sie schaffen es gar nicht, eine halbe Stunde Video anzuschauen, wie du jetzt auch, weil das ist zeitlich nicht drin. Wenn man, viele schauen meine Videos sonntags früh zum Frühstück. Und das, da sind die 10 Minuten, 15 Minuten perfekt. Dann schauen sie halt noch ein anderes kleines von jemand anderem und sie sind glücklich. Und wenn da jetzt wirklich so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde irgendwas laufen würde, das ist ein anderes Format. Also schwebt mir auch vor, habe ich auch noch viele Ideen zu, aber das wird dann nicht hier bei mir in Hessen stattfinden. Mhm. Oder zumindest nicht hier jetzt als nebenbei YouTube machen, sondern das wird dann ein größeres Projekt, wo auch viel Zeit dann reingeht und auch Geld.
Mhm. Ja, das macht ja auf jeden Fall auch Sinn. Und das ist halt wahrscheinlich auch eine andere Zielgruppe. Ne? Also ich meine, irgendwie... Ich glaube, ich falle ja auch schon teilweise, zumindest vom Alter mit meinen inzwischen 40, irgendwie aus der Zielgruppe teilweise. Ne? Also ich habe ja auch noch andere Konsumgewohnheiten, wie du ja wahrscheinlich auch. Viele irgendwie, also früher war es halt auch für mich normal, irgendwie eine Dreiviertelstunde eine Doku zu gucken. So, das mache ich inzwischen tatsächlich einfach selten. Das hat natürlich auch was mit der Zeit zu tun, aber einfach auch mit der Gewohnheit. Ne? Also oder halt das, gerade auch nur dann das, was am Handy gucken, geht halt eigentlich immer mal zwischendurch. 10 Minuten und halt irgendwie die Doku oder das Morten Hilmer Video halt anzumachen. So, das möchte ich dann halt auch gemütlich machen. Dann irgendwie, ne, Fernseher habe ich nicht, aber auch Computermonitor zumindest, den drehe ich dann zum Bett, zum Sofa. Und dann ist es halt, ne, geht es darum, bewusst halt das zu gucken und irgendwie nicht das nebenbei beim Frühstück zu machen. So. Und dann brauchst du aber natürlich auch eine andere filmische Qualität sozusagen, um einen auch dann die Dreiviertelstunde gut zu unterhalten.
Ja, wobei das glaube ich gar nicht mal. Aber es muss exotischer sein. Es muss was Besonderes sein. Es darf nicht das vor der Haustür sein, was jeder schon 100 Mal gesehen hat. Man könnte locker eine Stunde Film über Tierfotografie in der Stadt machen. Das würde mit Sicherheit gut ankommen. Mit Sicherheit.
Ja, mit Sicherheit.
Aber das muss dann halt schon irgendwie auch eine Serie werden. So ein Einzelfilm, das ist so ein One-Hit, nicht mal ein One-Hit-Wonder, sondern das wird vielleicht von ein paar mehr Leuten angeklickt, aber dann auch wieder schnell zur Seite gelegt. Aber wenn man das als Serie macht, jeden Mittwochabend, dann plant man sich das irgendwie ein. Also so Serien könnten dann gut ankommen.
Ja, das ist ein guter Gedanke. Also bei dem Punkt, dass es unbedingt exotischer sein muss, da möchte ich dir ein Stück weit widersprechen, weil die Natur-Dokus, irgendwie, weiß nicht, wie, ich meine jetzt Beispiel Jan Haft ist natürlich richtig auch wirklich exquisit dann, die kommen ja auch richtig gut an. Die haben ja teilweise auch Millionenpublikum so, auch im, ne, so. Und ich meine, selbst Fernsehen ist ja dann nicht mehr weit weg gedacht, so wenn man nochmal andere Klientel erschließen möchte, so wenn dann ein gutes Produkt ist. Ich meine, das haben ja auch Leute schon probiert, das hat mir aber noch nicht gefallen. Also das erinnerst du dich daran? Irgendwie der Benjamin Jaworski hat das mal gemacht irgendwie, aber der hat dann Sachen halt im Luchsgehege an den Rabenklippen im Harz gefilmt, so, wo ich mir dann so dachte, ja, okay, so, ist halt das nicht, was ich sehen wollte, ne? So, ja, aber ich gerne gesehen hätte.
Das ist ja fast jeder Naturfilm. Also, da ist ja auch ganz viel im Gehege aufgenommen, man sieht es einfach nicht. Der Benjamin Jaworski hat es nur offen ausgesprochen, was ich ihm super finde.
Auf jeden Fall, das war auch super, dass er das so transparent gemacht hat, das sollte gar nicht gegen ihn gehen, auf keinen Fall, ne? So, ja. Sondern nur halt einfach, wie gesagt, für mich persönlich ist es halt einfach so, ne? Für ihn freut mich das mega, dass er diese Reichweite gekriegt hat und ich hoffe, für ihn ist das Beste rausgekommen dabei. Ich glaube, das kann halt noch auch so ein Format halt, also ne, ich glaube, die Sachen, die Morten Hilmer macht, die würden im Fernsehen super funktionieren halt. So. Das ist halt.
Ja,
und das kannst du auch, behaupte ich mal.
Ja, es ist halt dann, also exotisch ist das falsche Wort, da hast du recht, aber das Unbekannte. Also das ist, glaube ich, man muss was lernen dabei, man muss diesen Aha-Effekt haben. Das hat man bei Jan Haft ganz deutlich. Das hat man teilweise bei meinen Videos, denke ich, auch, weil man einfach was Neues kennenlernt. Und wenn man das paart mit beeindruckenden Aufnahmen, dann wird das was. Ohne Frage. Aber für mich ist immer, wenn ich an sowas denke, Skandinavien im Kopf. Sofort. Also Polarlichter, tolle Tiere und oben ist man einfach ein bisschen freier und deswegen versuche ich auch dieses Jahr wirklich längere Zeit wieder hinzukommen, um da dann auch mehr zu machen, dann auch auf YouTube dann auch.
Ja, das wird bestimmt richtig gut. Und ja, ich verstehe das auch, also weil für mich persönlich ist das schon so, dass wenn ich halt irgendwie eine tolle Reise gemacht habe, dann ist hinterher erstmal so, Gott, jetzt soll ich hier wieder irgendwie meine Dachse fotografieren, so, und ich liebe Dachse, die sind richtig cool, halt, so, mega Biester. Und, aber, ne, so, da merke ich auch erstmal so, da ändert sich was irgendwie in mir und irgendwie.
Ja, Polarfuchs oder Rotfuchs? Was ist cooler?
Also, ja, da habe ich jetzt tatsächlich Rotfuchs. Weil irgendwie, die bin ich noch nicht satt. Das ist einfach, die finde ich einfach so großartig. Und ich, also gerade wenn die.
Ja, aber Rotfuchs im Schnee oder Polarfuchs im Schnee? Also bei mir ist es ganz klar Polarfuchs im Schnee.
Oh, das ist echt hart. Aber ich meine, der Kontrast von diesem Rot in dem Schnee ist halt auch mega, ne? So, andererseits, ja klar, der weiße Fuchs oder dann vielleicht auch der schwarze Polarfuchs halt, ne? Oder dunkelblau-schwarz, wie das ist, ich weiß nicht, wie die offizielle Bezeichnung ist, ist ja, also ist auch das ist natürlich ein Highlight.
Ja. Ja, und dann halt noch das Umfeld dazu.
Ja,
genau, und das bei uns oder geniales Fjell und Polarlichter darüber. Also,
ja. Genau, dann wird es halt auf jeden Fall richtig krass. Und ich glaube, das ist auch natürlich der Unterschied zu einfach nur, ich sag jetzt mal, einfach nur Bilder machen, als wenn du dann halt auch irgendwie ein Video machst und wo du auch läufst. Und natürlich ist es was anderes, ob du dann hier irgendwie im Feld unterwegs bist, irgendwie noch ein paar Stromleitungen im Hintergrund oder irgendwie die Bundesstraße, die rauscht und oder die Autobahn oder ne, so.
Ja.
Klar. Also dann, nur natürlich gibt's ja auch ein paar ganz nette Ecken in Deutschland. So, hier, ich bin ja jetzt wirklich viel in der Region Hannover, einfach weil ja meine Kinder auch hier leben und ich dann halt nicht dauernd auch rumreisen möchte und so. Ne? Also das kommt da auch nochmal ein anderes, da hat natürlich auch noch die andere Komponente mit CO2-Produktion und so. Aber ich verstehe dich vollkommen an der Stelle. Also das ist natürlich viel beeindruckender. Und gerade wenn man, also ich mag halt auch so Animalscapes halt total gerne. Also wenn die Tiere halt ein bisschen kleiner in der Umgebung zu sehen sind und nicht halt nur in Anführungszeichen wieder ein Porträt, ist hier halt ungleich schwerer. Und ich glaube halt für Videoproduktionen ist es halt noch wichtiger, ne? Dass das auch mit drin ist. Dass du halt eben nicht immer nur das Close-Up hast, sondern irgendwie auch eben die Totale, die Halbtotale und so weiter.
Also. Aber da wird es halt schon wieder schwierig bei mir, weil es steht wirklich das Foto im Vordergrund und da muss ich Abstriche machen. Deswegen gibt es da sehr schlechte Qualität, dann eben Handyaufnahmen. Eine Zeitlupenaufnahme mit der richtigen Kamera, das ist aber dann eher wirklich ein Close-Up. Und ich denke, es ist eine ganz gute Mischung zurzeit, aber klar, da ist unglaublich viel Luft oben noch. Man könnte das richtig gut aufziehen, dann brauche ich aber einen Kameramann. Und das kann ich mir nicht leisten.
Ja, okay. Ja. Das auf jeden Fall. Ich meine, aber wie arbeitest du denn da? Das heißt, du machst eigentlich dann alles im Prinzip mit deinem 600er, mit den Konvertern irgendwie und dann eben dein Handy. Oder nimmst du auch, also oder halt dein Makro, was auch immer, ne? Aber wenn du jetzt sagst, willst jetzt gerne deine Steinböcke zum Beispiel fotografieren.
Ja, genau. Ich habe genug Gepäck dabei. Am liebsten filme ich natürlich mit einem Telezoom, also 100-500. 400, ist einfach viel, viel leichter und einfacher zu filmen und dazu eben, ja, das Handy, externes Mikro noch dran und dann geht's ab.
Okay, also das Zoom-Objektiv hättest du schon noch dabei.
Also das es kommt drauf an. Mhm. Nachdem, wie viel ich laufen muss, wie viel ich schleppen muss, ist es dabei oder nicht. Oder auch nur das Zoom-Objektiv dabei. Also es gibt's ja auch, dass ich ja mal das 600er zu Hause lasse. Das muss ja nicht immer mit.
Frevel. Ja, nee, klar. Ja. Nee, und ich meine, also von der optischen Leistung sind die ja auch sehr gut halt einfach die Zooms, also daran schaltest du. Ja, das ist gut. Zum Thema Technik hast du, also das meiste, denke ich, ist dann ja schon abgedeckt, also welche Sachen du im Detail benutzt, ist da gar nicht so interessant. Was ich spannend fand noch, benutzt du irgendwie einen Rekorder oder so, also für die Videos oder machst du das auf dem Handy oder ich hatte das neulich in deinem Setup mit dem Hermelin gesehen, das Handy auf der Kamera noch oben drauf. Hast du dich da selber dann mitgefilmt quasi oder filmst du dann mit dem Handy auch?
Handy auf der Kamera? Nee, hatte ich tatsächlich nicht drauf.
Okay, oder was habe ich da dann da vor Augen? Aus deiner, irgendeine Story, die du gepostet hattest bei Instagram. Ich habe
einen Gorilla-Pod mit Handyhalterung. Und da das ist super, weil du hast ein Stativ, kannst du schön halten in der Hand. Da ist Platz für das externe Mikro. Das ist so meine Kombi.
Okay, alles klar. Ja, dann habe ich das irgendwie durcheinander gewürfelt mit dem Tele dazu. Okay, ja, damit kommt man natürlich auch schon super weit. Also
das ist nach anderthalb Jahren Erfahrung bin ich da gelandet. Weil davor war ich bei GoPro. Mittlerweile überlege ich wieder zu GoPro zu gehen, weil die Elva macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Ich kenne sie noch nicht, aber die macht einfach einen mega Eindruck, was ich so gesehen habe. Aber mit der 7 Black, die habe ich, war die Qualität dann einfach nicht mehr ausreichend. Da war das Handy dann deutlich besser, gerade weil ich auch Zoom kann. Das ist mir ganz wichtig, dass ich zumindest so ein leichtes Tele habe. Das macht es viel einfacher und auch das externe Mikro ist da einfacher anzuschließen am Handy als bei der GoPro. Das war eine Katastrophe. Aber jetzt gibt es da wieder eine schöne Option, dass ich überlege, auch wieder eine GoPro zu holen.
Ja gut, hat die dann auch zum Beispiel einen Zoom? Ich bin da nicht up to date.
Da muss ich auch nochmal schauen. Ich glaube nicht, aber ich bin mir nicht sicher. Aber das ist das Einzige, was man halt digital dann ranzoomen müsste. Die nimmt ja 5, irgendwas K auf und das würde ja reichen, dass man da auch ein bisschen reinkroppen könnte.
Ja. Also dein Video, was du am Ende hochlädst, was ist das? 1080p dann oder machst du eine höhere Auflösung noch?
Full HD einfach.
Okay, ja, reicht ja auch. Also, ja, okay. Gut, weil dann hast du ja tatsächlich gut Crop sozusagen. Ja. Und
da ist noch Spiel.
ja, voll. Ja, das ist gut. Ja. Ja, und wie machst du das, wenn du jetzt mit dem Handy filmst, dass du genug Strom hast? Hast du dann einfach eine Powerbank oder lädst du das zwischendurch oder reicht das dafür gerade? Weil meine Erfahrung ist, so ein Smartphone hält ja nicht lange halt. Also.
Es ist reines Arbeitssmartphone, also wirklich nur zum Filmen ohne SIM-Karte und sonst was und das reicht locker komplett den Tag. Okay. Also ich nutze es überhaupt nicht privat. Ich habe noch mein eigenes privates Handy und ich habe noch nie Probleme mit dem Akku gehabt, außer ich habe es nicht geladen. Aber
ja, das bleibt auch nicht so. Also. Okay, ja, weil das, also dann relativiert sich das ja auch. Dann ist ja wesentlich mehr Leistung da, wenn nicht die ganze Zeit halt auch noch die Internetverbindung steht und synchronisiert wird und schlag mich tot so. Ah, okay. Ja, das ist gut. Dann hatte ich mir, hast du ja vorhin schon gesagt, Stefan Wiesner, da habe ich irgendwie für mich gemerkt, dass sich irgendwie an deiner Arbeit irgendwie nochmal was geändert hat. Also da hast du irgendwie, hat sich der Output geändert, auch ein bisschen, wie du arbeitest. Dann kamen natürlich die Bücher auch noch dazu. Wie war das für dich?
Was hat sich geändert? Kannst du das ein bisschen konkreter lassen? Das interessiert.
Oh. Gute Frage. Also es hat erstmal, glaube ich, also der Output, wie du den getaktet hast. Dann einfach irgendwie überhaupt die Präsenz bei YouTube hat sich wie geändert. Da bin ich mir jetzt gerade unsicher. Ich hatte überlegt, ob die also an den Videos selber kann ich das jetzt, glaube ich, gar nicht festmachen, sondern mehr wirklich auch dann, dass die Priorität sich, glaube ich, verschoben hat von irgendwie Instagram zu mehr noch zu YouTube und aber auch dann eben zu den zusätzlichen, wie gesagt, wie die Bücher, die dann dazu kamen und ähnliches. Also ist jetzt nicht so, dass du dadurch jetzt plötzlich wie ausgewechselt warst und ein anderer Mensch oder, ne? Weiß ich nicht, oder woran hast du da gedacht?
Natürlich hat man Einflüsse von außen rum, aber ich glaube, der größte Faktor war eben, dass ich dann auf eigenen Beinen stehen musste und mich komplett selbstständig gemacht habe. Ich bin ja erst seit 2 Jahren selbstständig und das ist genau dieser Zeitraum, den du im Auge hast, denke ich. Und klar, von Stefan kommt natürlich ganz viel Input und aber genauso viel auch von Kollegen, von Kalle, Ornithologie für Anfänger. Von ihm wir haben auch ganz viel gequatscht und wir mussten auch irgendwie unseren Weg finden, gerade auf YouTube. Und du hast vollkommen recht, ich sehe die Zukunft auf YouTube und nicht auf Instagram. Auf Instagram kann man teilweise wirklich über Nacht explodieren, 100.000 Follower dazu gewinnen. Aber für mich persönlich, was habe ich davon, wenn das alles internationale Follower sind, Abonnenten sind? Mein Markt ist der deutschsprachige Markt. Deswegen habe ich mich auch ganz bewusst für eben YouTube auf Deutsch entschieden. Und auch, weil ich natürlich auch Hemmung habe, wegen der Sprachbarriere ein Stück weit. Ich würde bei weitem nicht so viel produzieren oder produzieren können, weil es dann einfach auch an Motivation fehlt, wenn ich das alles auf Englisch machen müsste. Klar, man kommt da irgendwann rein und mein Englisch ist mittlerweile total eingerostet. Das war auch schon mal viel besser. Es wäre möglich gewesen, ohne Frage. Aber das war schon eine bewusste Entscheidung, dass ich jetzt sage, ich mache das auf Deutsch. Mhm. Und ja, die Arbeitsweise hat sich bei mir auch ganz stark verändert. Aber das liegt, denke ich, schon primär daran, dass ich jetzt davon leben muss. Also das sagt mir auch der Lenzen zum Beispiel. Ich bin gestresster, wenn was nicht funktioniert und wir auf Tour sind. Und das ist halt ein Stück weit, geht das damit einher. Es ist schade, dass ich auch diese Leichtigkeit verloren habe, dass ich diesen Genuss der Natur nicht mehr immer so spüren kann. Mhm. Aber wie gesagt, es ist immer noch mein Traumjob und auch die Fotografie ist für mich der Ausgleich immer noch zu meinem Job, in Anführungszeichen, weil Job ist für mich wirklich am PC sitzen, im Office zu sein und Videos aufzunehmen, auch das. Aber sobald ich fotografieren kann und aktiv fotografiere, ist mein Kopf aus und ich bin weg.
Mhm. Okay, also dann ist halt quasi YouTube das Vehikel auch, um die Fotografie zu tragen halt. Okay. Und das, das ist schwierig, glaube ich, oder? Also ich meine, da sagst du schon, ja klar, das mit dem Stress und so, aber auch einfach wirklich einerseits, also weil das ja ist ja doch ein anderes Medium. Haben wir jetzt schon, glaube ich, ganz gut rausgearbeitet.
Ja, es ist sehr anstrengend. Also es kann sehr anstrengend sein. Vor allem, weil man nicht immer Lust hat, ein Video zu machen, nicht Lust hat, so ein Video zu schneiden. Manchmal habe ich total Bock, wie jetzt beim Hermelin. Gute Bilder sind entstanden, ich habe so richtig Lust, das zu zeigen und zu schneiden und hochzuladen. Und dann gibt es Videos, wo ich mir denke, die rühre ich dann auch mal 2-3 Monate nicht an. Und dann schneide ich sie dann doch zusammen, weil ich noch viel nachvertonen muss, lauter solche Dinge. Oder es hat halt wirklich vor Ort dann mal nicht mit dem Ton geklappt. Das gibt's ja alles. Es gibt so viele Tücken in der Technik. Oh mein, das macht dann einfach keinen Spaß. Mhm. Ja. Und da gibt es viele Höhen und viele Tiefen.
Und hast du da irgendwie dann, also ich kenne das auch total gut, dieses, dass halt natürlich irgendwie das Office quasi Kraft raubt und die fehlt dann auch irgendwie, oder wenn man draußen ist oder wenn ich draußen bin. Und dann gerade aber auch die Motivation geht dadurch, glaube ich, bei mir ein bisschen runter oder ist dadurch halt runtergegangen und die der Ausgleich in der Fotografie fehlt mir ein Stück weit manchmal, weil da, wie du das ja auch schon beschrieben hast, dann halt auch Druck da ist. So. Und das ist natürlich unvorteilhaft, sag ich mal, gerade wenn man halt irgendwie eine Stunde irgendwie wartet, nichts passiert, 3 Stunden wartet, passiert immer noch nichts. 3 Stunden ist ja noch nicht das Ende der Fahnenstange. So, ne? Also 3 Tage.
Genau, also sowas mache ich zum Beispiel gar nicht mehr. Es ist ein Projekt, also ich sitze nur noch an, wenn ich weiß, die Chancen sind sehr, sehr hoch, dass ich auch mein Bild bekomme. Alles andere kann ich mir zurzeit nicht leisten. Also ich kann jetzt nicht, doch, aber das wird ein kleines Projekt. Ich würde gerne dieses Jahr eine Woche nur für den Wolf investieren und dann wirklich da sitzen. Aber es gibt mittlerweile so viele Ecken in Deutschland, wo es sehr wahrscheinlich ist, dass du zumindest dieses eine Bild bekommst. Und dann geht es vielmehr um die Story und nicht um dieses Wolfsbild. Deswegen kann ich diese Zeit dann auch investieren. Aber jetzt 3 Tage für ein Reh zu investieren, das geht einfach nicht. Das kann ich nicht machen. Entweder ergibt sich die Situation bei mir oder eben nicht. Das sind Zufallstreffer. Und meine Arbeit ist mittlerweile sehr, sehr gezielt, dass ich mir Bilder im Kopf zusammensetze und irgendwie eine Tierart suche, an der ich dann arbeiten kann.
Mhm. Ja, okay. Ja, das macht Sinn. Und die, also wenn du sagst, ja, du bekommst das Bild, das ist dann ja eher ein Bild beim Wolf wahrscheinlich und nicht halt das Bild, so was du unbedingt haben willst, was du dir erträumt hast. Das wäre ja natürlich der Hauptgewinn so. Aber auf jeden Fall oder sehr wahrscheinlich nicht das Bild, was halt den nächsten Preis halt einen reinholt. So.
Das ist richtig.
Das ist einkalkuliert.
Das ist, ja, das ist auf jeden Fall einkalkuliert. Also die Preise, klar, es ist schön, Preise zu gewinnen. Ich nehme auch jedes Jahr wieder teil bei Wettbewerben, aber das große Ziel ist erstmal, leben zu können von der Fotografie. Und nicht die Preise. Die helfen natürlich, ohne Frage. Aber es ist schon teilweise wirklich Willkür, was da prämiert wird. Muss ich wirklich so sagen. Man steckt da einfach nicht drin. Entweder hat man Glück oder nicht. Manchmal muss man Bilder 4, 5 Jahre in Reihe einreichen. Dann werden sie prämiert. Also die Bilder sind gut, man weiß es. Die reichen auch aus für eine Platzierung. Aber die Jury hat halt einen anderen Geschmack. Und dementsprechend wird es dann doch nicht prämiert. Und da gibt es halt viele Faktoren, die da mit eine Rolle spielen. Dementsprechend ist erstmal der Gedanke, wie kann ich das dann doch vermarkten, dieses Bild und halt eben auch eine Serie und nicht nur dieses Bild. Das Einzelbild ist für mich nicht mehr viel wert, aber das Einzelbild bestimmt halt bei den Wettbewerben dann den Erfolg.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn du sagst, du machst Serien, dann ist ja naheliegend auch irgendwie, dass du halt Magazinartikel zum Beispiel noch mehr in den Schwerpunkt rückst oder wäre eine Möglichkeit, das hast du jetzt noch gar nicht erwähnt, so ist das einfach, gibt es da für dich irgendwie einen Grund für, das nicht zu tun, oder?
Ja, Magazine zahlen nichts mehr. Das ist der springende Punkt. Und dann habe ich auch nicht die Motivation, da irgendwie was zu machen. Könnte man viel mehr machen, ohne Frage, würde auch wieder Bekanntheit bringen, aber in derselben Zeit könnte ich auch ein YouTube-Video machen und das schauen 10.000 Leute. Der Nutzen nicht ganz so da. Dementsprechend ist es, finde ich es auch nicht richtig, dass man nichts mehr bezahlt dafür von den Magazinen her.
Absolut.
Dementsprechend, ich bin zum Glück nicht angewiesen und deswegen mache ich da auch nicht viel.
Ja, wobei da eher noch ein Unterschied ist zwischen Einzelbildern und irgendwie tatsächlich, wenn du dann eine ganze Bildserie irgendwie abgedruckt bekommst, das Cover und auch noch den Artikel schreibst dazu. Ne? Also irgendwann lohnt es sich dann auch wieder, vermeintlich zumindest halt. Ne? Also kommt drauf an, wie viel man selber investiert hat dann dafür. So, wenn du irgendwie 300 Euro bekommst oder das ist 500 sein für den Artikel und die du hast aber, weiß nicht, musst davon eine Reise finanzieren, ist natürlich unmöglich.
So. Genau. Und also fast alle Magazine sind da mittlerweile super am Knausern. Und auch die ganz Großen. Was ich da für Stories gehört habe von Kollegen, das geht einfach nicht. Das geht gar nicht. Deswegen habe ich den Fokus überhaupt nicht da drauf. Und suche mir Wege, wie ich einfach Geld verdiene.
Ja, das ist auf jeden Fall eine konsequente Entscheidung. Und dann ist es, also, ne, dann irgendwie braucht man da auch nicht mehr nachweinen. Also
es gibt wirklich nur einzelne Magazine, wo ich sage, da ist die Bezahlung absolut gerechtfertigt. Da mache ich auch was, aber in der Regel rentiert es sich einfach nicht mehr.
Aber das
ist aus meiner Sicht. Ne? Also als Student habe ich das super gerne gemacht, weil das ist ein super schönes Zubrot. Okay. Aber als Hauptberufler ist es einfach nicht mehr so relevant.
Und was du jetzt schon gesagt hattest, ist, du hast ja irgendwie ein paar Projekte, wo die jetzt irgendwie noch in der Mache, die aber irgendwie wohl nicht zwingend im Vordergrund steht, dass dein Video rauskommt, ne? So, sag ich mal. Sind das sozusagen Projekte, die du dann für dich machst? Gibt es noch irgendwie andere Projekte, die du für dich machst? Oder gibt es das eigentlich, also bis auf diese seltenen Aufnahmen, gibt es das eigentlich gar nicht mehr? Dass ich das richtig verstanden habe.
Diese Projekte haben erstmal den Hintergrund, dass ich sie im nächsten Buch eventuell nutzen kann. Das ist eigentlich immer im Hinterkopf, weil es eben auch eine große Einnahmequelle für mich ist. Wenn ich dann in 2 Jahren hoffentlich so weit bin, dass ich ein bisschen mehr Zeit für mich selbst habe und für eigene Projekte, dann wird es wieder ganz anders ausschauen. Aber das ist halt jetzt diese Zeit, die muss ich irgendwie überbrücken, damit ich da wirklich Fuß fasse. Aber danach wird es wieder Projekte geben, auch Herzensprojekte wie Skandinavien zum Beispiel. Skandinavien, ich habe mich so sehr verliebt. Ich war jetzt nie mehr wirklich lange, also nicht mehr wirklich lange in den letzten Jahren dort. Und jetzt ist es wieder an der Zeit. Und ich arbeite jetzt sehr, sehr viel, damit ich im Sommer eben etwas mehr Zeit dort oben verbringen kann. Und um einfach diesen Traum wieder aufleben zu lassen. Ja. Und das versuche ich halt gerade. Und damit das alles irgendwie Hand in Hand geht, muss ich halt den Überblick bewahren und gucken, wie ich da jetzt meine Projekte zusammenwürfel.
Ja. Ja, bei Skandinavien hast du sofort angefangen zu strahlen, das war schön.
Ja, ist gut. Wenn ich an Skandinavien denke, das ist einfach alles positiv. Ich fühle mich da oben frei, ich fühle mich oben leicht, entspannt. Da werde ich hoffentlich auch wieder kreativer und kann besondere Bilder verwirklichen. Und da freue ich mich drauf. Und auch wenn nicht, ist es mal eine Auszeit, die ich, glaube ich, auch mal brauche.
Ja, mit Sicherheit, ja. Ich fand das interessant, dass du das gerade gesagt hast, irgendwie, dass da dann hoffentlich auch besondere Bilder wieder entstehen und kreativere Bilder. Also das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass du jetzt eigentlich mit dem, was du machst, an Fotos nicht unbedingt zufrieden bist.
Ja, ein Stück weit schon, ja, ja. Also ich finde, ich bin zurzeit sehr beschränkt, was die Aufnahmen angeht. Und dieses noch mal eine Stufe höher, das fehlt den Bildern. Ich glaube schon, dass die Bilder alle ein relativ solides Niveau haben, aber es ist, es geht mehr. Es geht mehr. Und dementsprechend versuche ich, da wieder hinzukommen oder auch dorthin zu arbeiten, einfach mich dorthin zu arbeiten. Das ist schon mein Anspruch, immer besser zu werden und da muss man halt auch an sich arbeiten.
Ja, wir haben vorher, bevor wir aufgenommen haben, ja da schon kurz drüber gesprochen und du sagtest, ich will und muss besser werden. So. Und ich war nur so, oh Mensch, das ist schon ein harter Anspruch auf jeden Fall oder ein ganz schöner Druck halt. Ne? So. Also weil, ich meine, sag das mal dem, dem Foto, Naturfotografie-Anfänger, der irgendwie deine Bilder sieht, der sieht irgendwie, was du halt erreicht hast, welche Preise du gewonnen hast und dann sagst du, ich muss besser werden, so, dann gehen bei dem wahrscheinlich fällt er gleich um vor Schreck. So.
Ja, aber man muss halt diesen Anspruch haben, finde ich, wenn man Erfolg haben möchte und dementsprechend es ist halt wirklich nicht mehr nur Hobby. Das ist einfach nicht mehr. Klar, da ist irgendwie Zugzwang mit dazugekommen. Aber diesen Anspruch hatte ich oder diesen Ansporn hatte ich schon immer, besser zu werden. Und es ist halt meine Passion. Ich knie mich da so rein. Ich lebe dafür, wortwörtlich. Und ich erzähle das auch immer gerne wieder. Einmal hat eine Dozentin bei mir im Bachelor noch ganz am Anfang vom Studium erzählt, der Job ist nicht der richtige, wenn ihr nicht unter der Dusche an eure Arbeit denkt. Und Ich denke rund um die Uhr an diese Arbeit, die ich mache, an meine Bilder, wie sie besser werden kann, was ich fotografieren kann, welche Situationen sich ergeben müssen. Ich brenne dafür und dementsprechend will ich da halt auch wieder mehr machen und freier sein. Das ist ganz wichtig.
Mhm. Ja, das kann sich da dann natürlich ja auch draus ergeben auf jeden Fall. Und ja, auf der anderen Seite ist es halt für mich natürlich, also es ist halt ja irgendwie das Mantra des Liberalismus, so, ne? Halt besser werden, mehr Wachstum und ne, so. Und das ist deshalb tut mir das tatsächlich ein bisschen weh, wenn du das sagst. Und also, und vor allen Dingen vorhin war halt einfach der Riesendruck daraus zu hören, den du dir da halt irgendwie mitgemacht hast. Ne? So, das war
ja.
Das fand ich halt richtig krass.
Ich arbeite unter Druck meistens besser. So, ja. Dann komme ich zur Fette. Das ist, so ein bisschen Druck muss immer sein. Also ich brauche auch eine Deadline, sonst werde ich nicht fertig mit Texten und sonstigem. Ja. Und das kann man übertragen. Und dementsprechend, ja, also ich freue mich riesig, wenn ich einfach neue Tierarten kennenlerne, wenn ich das sehe. Aber wenn ich sehe, was andernorts möglich ist und ich dann hier im Rhein-Main-Gebiet stecke und denke, oh, hier fliegt ein Reh auf 400 Meter, ist das halt schon immer mit so ein bisschen Wehmut behaftet und dann will ich raus, ich will experimentieren, ich will einfach wirklich dieses Experimentieren, das ist vielleicht das richtige Wort, nicht ich will besser werden, ich will aber einfach mehr experimentieren können, ich will freier sein, ich will Ich freue mich unglaublich auf das Frühjahr, wenn die Pflanzen wieder da sind, wenn die Orchideen blühen, weil mit denen kann man so viel machen. Und jetzt ist man gerade einfach schon ziemlich eingeschränkt oder ich bin zu beschränkt. Das kann es natürlich auch sein, dass ich jetzt im Winter nicht ganz so viel finde, mit denen ich wirklich glücklich bin, mit dem ich arbeiten kann.
Mhm. Ja, das geht wahrscheinlich tatsächlich dann Hand in Hand, ne? Also auch mit dem Druck. Also das kann ja auch deutlich limitieren. So. Also und gerade auch wenn du sagst, du musst halt was produzieren. Und dann hast du eben noch das gleichzeitig im Kopf, ne, so, oh, wenn ich jetzt in, also für mich ist immer ein sehr schönes Beispiel, da irgendwie Amerika, ne, mit Yellowstone hier und da, ach, ja, naja, so, darf gar nicht erst zu tief reingehen, sonst bin ich gleich in Gedanken ganz weg, weil es einfach, ne, da gibt es halt einerseits natürlich, ja, auch Katastrophen. Andererseits gibt es halt noch die Megafauna, so halt, die es irgendwie in Europa ja eigentlich ja gar nicht gibt, halt irgendwie ein paar ausgewilderte oder verbliebene Wiesen da halt vielleicht oder so, ne? So. Ja. Und das ist da ja noch eine ganz, ganz andere Nummer.
Nochmal zu diesem Druck, also um ihn auch mal ein bisschen positiv darzustellen. Stell dir vor, du brauchst jetzt unbedingt eine Serie zu einer Orchideenart. Mhm. Und du gehst raus. Wann gehst du raus? Tagsüber. Vielleicht mal zu Sonnenuntergang, Sonnenuntergang. Du machst ein paar schöne Bilder im Gegenlicht, Weitwinkel, irgendwie sowas. Du experimentierst schon mal ein bisschen. Mhm. Dann kommt aber eine Deadline und irgendjemand sagt dir, das reicht nicht. Was machst du? Dann versuchst du rund um die Uhr dort vor Ort zu sein, bist teilweise nachts da und einmal kommen dir ganz andere Ideen. Mit einem Weitwinkel von unten, mit der Milchstraße und sonst was. Und das ist für mich auch Druck, dass ich dadurch gezwungen werde, aus meiner Komfortzone rauszugehen und dadurch aber ganz andere Bilder bekomme. Mhm. Und das ist durchaus positiv.
Ja. Zumindest. Ja. Ja. Ja, ja, genau. Das ist halt, das ist an der Stelle natürlich wirklich ein super Umgang.
Ja.
Na? Also dann so, andererseits halt bei ja gut, ist die Frage, ne? So, bekommst du wirklich erst die Möglichkeit dazu, dich so dann auszutoben, wenn jemand dich zwingt, oder kannst du nicht einfach, wenn du frei bist, 3 Tage dich da auch hinlegen und dann kommst du vielleicht auf noch abgefahrenere Ideen, so, weil...
Ja, das kann sein.
Na, so.
Das kann natürlich sein. Also, ja, klar. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, ja, aber Deadlines gehören halt leider dazu und also ich
genau, ich finde das
ein bisschen und vielleicht ist das auch ein bisschen, ja, weiß nicht, wie man es nennen soll, eine schlechte Eigenart von mir, aber ja, aber du hast schon recht, natürlich könnte man das alles davor auch realisieren, aber durch diesen Druck wirst du halt gezwungen, irgendwie was zu machen und noch mehr Zeit mit dem Motiv zu verbringen und nur diese viele Zeit mit einem Motiv verschafft dir dann auch diese Möglichkeiten, dann besondere Bilder zu machen. Also das ist schon immer wieder meine Erfahrung, dass man einfach unglaublich viel Zeit mit den Motiven verbringen muss, damit man Bilder bekommt. Oder gute, außergewöhnliche Bilder bekommt.
Ja, ja, eindeutig. Klar. Und ich meine, ich glaube halt, ne, so, du bist jetzt so, mittlerweile so lange dabei, dass du natürlich schon, wie du vorhin ja gesagt hast, dadurch, dass du dir vorher schon die Motive zurecht denkst, ne, diese wie heißt das auf Deutsch? Vorvisualisierung klingt komisch. Also, weißt du, Previsualization auf Englisch würde wäre, ja, stimmig für mich, aber halt irgendwie. Okay, aber ich glaube, wir wissen, was gemeint ist. Und das ist ja auch wirklich, also, ne, das kommt ja eben immer mehr mit der Erfahrung so. Und dann natürlich ist es jetzt irgendwie bei den Rehen, die auf 400 Meter flüchten, wird es halt dann trotzdem schwierig. Ich meine, ne, dann kannst du irgendwie sagen, ja, ich mache halt irgendwas mit der Kamerafalle oder irgendwie, ne, leg halt eine Kamera hin mit einem Fernauslöser und ja, so. Bin halt vorher da, bevor die Rehe kommen und dann, ja, oder schlag mich tot halt. Irgendwie kannst du ja auch, wie du schon gesagt hast, ne, im Dunkeln mit dem Sternenhimmel. Kann man sich auch wieder 1000 Sachen überlegen, wo man rankommt, dann brauchst du wahrscheinlich noch mehr Zeit. So, und dann kannst du halt auch kein Video mehr drüber produzieren. Und wenn das halt auch noch mit drin ist, dann ja, okay. Ja,
dann muss man eine Lösung finden, wenn die Zeit begrenzt. Ja, genau. Und um eine schöne Story zu bekommen, muss man halt überlegen. Ich war bei den Kidsrittern, ich war bei Kevin Winterhoff und habe da eine schöne Story gemacht darüber, über die Kidsretter. Hat super Positives. Ich habe ein Video noch dazu gemacht und habe ein Buchkapitel draus gemacht und kann so Kevin auch nochmal oder Kidsretter generell unterstützen. Mhm. Und da muss man halt auch, also ich muss da immer wieder umdenken, wie kann ich mehr Bezug von der Tierart zum Menschen irgendwie bringen und was ist machbar? Und das ist halt immer wieder schön. Deswegen auch in den kommenden Büchern versuche ich mehr Bezug mit mehr Mensch-Tier-Interaktion irgendwie reinzubringen. Und da ist schon ein Wandel auch zu spüren und das soll schon auch eher, dokumentarisch ist das falsche Wort, aber es sollen schon mehr Fotostories entstehen. Da freue ich mich auch drauf. Und das ist auch wieder dieser Schritt hin zu diesen wissenschaftlichen Arbeiten oder mit der Arbeit mit Wissenschaftlern, wenn ich jetzt bei der Vogelberegung dabei bin. Ich hoffe, dass ich dieses Frühjahr bei der Storchenberegung dabei sein kann, dass ich da mit im Kranwagen von der Feuerwehr sitze und da hoch aufs Kirchendach befördert werde und mit dem Beringer und lauter solche Sachen. Also da gibt es so viele Möglichkeiten noch, auch vermeintlich Standardarten, in Anführungszeichen, irgendwie interessant darzustellen. Und also da freue ich mich drauf. Und da wird sich noch so viel ergeben. In den letzten Jahren hat sich und auch Monaten hat sich so viel getan bei mir. Das ist ständig im Wandel und man muss flexibel bleiben. Also wenn es nicht klappt, muss man halt ausweichen und das Projekt dann in einem Jahr wieder anfangen. Das gibt es ja auch ganz häufig. Sich halt auch vor allem mit häufigen Arten beschäftigen. Also ich freue mich riesig, dass ich jetzt im nächsten Buch die Weinbergschnecke reinnehme. Lauter solche.
Cool.
Ja. Und das sind halt Arten, mit denen beschäftigt man sich als Naturfotograf kaum. Aber das ist spannend. Und man muss halt einen Weg finden, sie irgendwie spannend in Szene zu setzen.
Toll. Ja, und das, also erstmal bei den Weinbergschnecken habe ich sofort ein Bild gehabt, irgendwie, wie ich im Garten letztes Jahr welche gefunden habe bei der Paarung. Und es war so, oh cool, das ist ein besonderer Moment. Genau, und du hast ja auch schon immer mit deinen, was war denn das? Irgendwie deine Enten oder deine Tiere, die du in den Parks irgendwie fotografiert hast, ne? Irgendwie deine Kaninchen und so. Das sind ja irgendwie so Sachen, da geht ja auch einiges. So, wenn man da halt irgendwie um die Ecke denkt, ne? Und jetzt, wenn du dann noch so diesen dokumentarischen Teil mit reinnimmst, beziehungsweise irgendwie, das ist ja schon fast Conservation Photography dann auch gewesen, ne? Die, also Naturschutzfotografie wirklich, wenn du die Kidsritter dokumentierst, das eröffnet natürlich auch nochmal ein mega großes Feld. So, und das, gerade dann aus der Interaktion mit dem Menschen. Die Spannungsfelder, die sich daraus ergeben, sind ja auch super cool. Also wenn ich habe gerade jetzt irgendwie an die, weil ich Wiesente gerade sagte, irgendwie das Wiesenprojekt, das gescheiterte in Anführungszeichen, ne, das ist ja auch voll das Highlight irgendwie, also für die Wiesente potenziell nicht mehr, aber halt irgendwie finde ich halt so, was das Spannungsfeld Mensch und Tier angeht einfach, ne? Oder halt eben dann Wolf oder Fischotter oder Biber oder geht ja immer weiter, ne? So irgendwie in die Richtung auch geht.
Ja, also das ist mir halt auch ein großes Anliegen, ein bisschen aufzuklären, weil häufig stehen Tierarten völlig falsch da in der Gesellschaft und da will ich halt auch meinen Beitrag dazu leisten, dass das ein Stück weit richtig gestellt wird.
Ja. Und kannst du das jetzt schon sozusagen mit deinen Plattformen oder ist das was, wo du denkst, also da brauchst du dann noch mehr Reichweite eigentlich. Und also ich behaupte jetzt mal ganz frech, dass ja wahrscheinlich die Leute, die dir zumindest auf YouTube folgen bisher, größtenteils Leute sind, die eh schon Natur- und Foto-affin sind. So. Die dann oft sich schon auskennen. Bei Instagram, da ist die Reichweite so groß, da ist wahrscheinlich eine größere Schnittmenge.
Nein.
Ja, nein.
Nein, okay, Punkt. Nein, es ist schon so, dass mir auch ganz viele Leute schreiben, dass ich ihnen die Augen geöffnet habe. Auch ganz vielen Fotografen, dass sich der Blick dadurch durch meine Videos komplett verändert hat, dass sie ganz anders jetzt durch die Natur laufen. Und vieles ist nicht bekannt. Ganz vieles nicht bekannt. Und mittlerweile, also wir haben natürlich auch ganz viele Neuanfänger in der Naturfotografie. Seit Corona ist die Naturfotografie ja extremst explodiert.
Mega explodiert. Ja.
Genau. Und auch die schauen meine Videos an und sind froh, dass sie was lernen können dabei. Und da gibt es überall, wo man was lernen kann. Und auch jetzt in der Schweiz habe ich auch das Video aus den Alpen hochgeladen. Viele kannten den Schneespringen zum Beispiel noch gar nicht. Ja, das ist jetzt keine Problemart, die da irgendwie schlecht dasteht, aber auch Stadttauben. Auf Instagram haben ganz viele geschrieben in den Kommentaren, oh, Krankheitsüberträger. Aber Hauptsache ist jetzt nicht weniger oder nicht besser. Dementsprechend, da fängt es halt an und ich glaube schon, dass man da trotzdem sehr, sehr viele erreichen kann. Natürlich, viele wissen da auch schon Bescheid. Viele schreiben dann aber auch ergänzend noch was dazu, was ich super schön finde. Mein Ziel ist es schon halt, da auch irgendwie, dass der Austausch stattfindet in den Kommentaren, dass man da einfach gegenseitig lernen kann und auch eine größere Community entsteht.
Ja, das macht natürlich Sinn und das gibt ja auch dann immer den Schneeball-Effekt, sage ich mal, ne? Aber auch gerade, also das hat man ja trotzdem vorhin auch schon mit den Videos, also ich bin da schon ein Stück weit von überzeugt, dass da noch was geht. Also dass du da noch deutlich mehr Reichweite irgendwie erschließen kannst, zumindest, ne? Und die Frage ist halt, also die Antwort darauf habe ich jetzt auch nicht, wie das gehen kann. So, das wäre ja toll, dann würden es wahrscheinlich auch schon ein paar gemacht haben. Aber
ja, ich glaube, ich muss einfach kontinuierlich dranbleiben und immer was hochladen. Vielleicht sogar ein bisschen mehr Natur-Content machen, da einfach wieder ein bisschen stärker drauf eingehen. Früher habe ich ja auch diese Nature Walks gemacht, mache ich zurzeit gar nicht. Aber sowas zum Beispiel könnte ich mir gut vorstellen, weil Natur interessiert sich Hunderttausende für, Millionen für den ganzen deutschsprachigen Raum. Ich sehe da auch noch Riesenpotenzial und ich habe die Hoffnung einfach, dass es jetzt weiter wächst. Aber mal schauen.
Ja, das wünsche ich dir auf jeden Fall. Das ist so schön. Es gibt so ein Muster, das sich da jetzt wiederholt hat in unserem Gespräch. Finde ich gut. Ich habe jetzt, glaube ich, die Fragen, in denen wir uns ein bisschen verlieren, erstmal abgearbeitet mit dir. Das finde ich schon mal ganz gut. Wir haben ja auch schon ein paar Minuten jetzt gemacht. Ich habe noch so ein paar kurze Fragen zum Abschluss immer. Und die erste davon ist, hast du einen eigenen Stil?
Recht offenblendig zu fotografieren, ja, mit viel Unschärfe. Aber ich versuche mich an ganz vielen verschiedenen Stilen, also gerade mit dem Weitwinkel, das ist ja das komplette Gegenteil schon wieder, das Tier mit Lebensraum einzufangen, da blendet man eher ab. Auch unter Wasser, da blendet man stark ab. Auch bei der Fotofalle. Also es ist nicht so ganz eindeutig oder der rote Faden zieht sich nicht so durch alle Bilder. Aber ja, wenn man Instagram betrachten würde, dann ja, aber da lade ich halt auch fast nur Tierporträts hoch, weil alle anderen Bilder nicht zur Geltung kommen. Da kann man minimalistische Aufnahmen fast gar nicht hochladen. Ja. Also das ist halt nicht repräsentativ für das, was ich eigentlich mache.
Ja, dass die nicht gewürdigt werden, ist so. Also, und die sind dann nur in deinen Videos im Prinzip zu sehen oder hast du für die dann noch eine andere Möglichkeit?
Ja, meine Bücher.
Die Bücher. Ja, okay, gut. Ja. Ja, also, und auch bei gut geschickt.
Ja.
Ja, sehr gut. Ja, wunderbar. Sehr gut. Hast du ein liebstes Licht? Oder was ist dein liebstes Licht?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Also die meisten Bilder mache ich bei bedecktem Himmel. Also das, was wir vorhin angesprochen haben, grauer Himmel, grauer Winter, finde ich genial, weil die Kontraste nicht so hart sind. Aber auch wenn die Sonne runterknallt, mega starke Kontraste zu nutzen, finde ich auch super spannend. Goldenes Licht ist immer cool, blaue Stunde ist mega und auch nachts. Also es gibt kein Licht, das ich jetzt bevorzuge.
Du nimmst das mit der Flexibilität wirklich ernst, ich merke schon.
Ja, Bilder kann man immer machen, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Also man muss nur wissen, wie. Das ist der springende Punkt.
Ja, und du bringst offensichtlich auch die Kreativität dafür mit. So, das hast du ja schon häufig unter Beweis gestellt. Was ist dein liebstes Ausrüstungsteil, nicht Kamera oder Objektiv?
Taschenlampe.
Sehr gute Antwort.
Eigentlich Stirnlampe.
Keine Stirnlampe?
Doch, eigentlich die Stirnlampe, weil
eigentlich, okay. Mhm.
Ist einfach praktischer als eine Taschenlampe.
Ja. Ja, und die sind ja mittlerweile auch einfach so hell, dass man damit halt irgendwie alles abdecken kann. Ne? Trotzdem liebe ich auch meine Taschenlampen. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich die immer schon geliebt. So. Also ich weiß, die haben irgendwie sowas Magisches. Ja, ich hatte halt so eine fette Maglite, irgendwie so 5 fette Batterien drin waren. Oh, das habe ich nie geliebt. Ich habe auch vielleicht die ein oder andere Eule damit geärgert. Das muss ich gestehen irgendwie. Also das, ja, da gab es noch Schleiereulen hier um die Ecke und die sind mittlerweile leider nicht mehr da. Und das war auf jeden Fall die dann irgendwie anzuleuchten und zu beobachten halt dann, ne, weil es sonst ja im Dunkeln halt schlecht möglich war. Das war auf jeden Fall ein Highlight. Schön. Dann hast du Tipps und Tricks für die Zuhörer und Zuhörerinnen?
Ja, also ein Punkt hatten wir
schon. Tipp.
Nehmt Zeit mit und beschäftigt euch mit dem Motiv. Also ich war auch schon so frustriert, ich habe da fast geheult, weil ich Ameisen fotografieren wollte und ich brauchte ein gutes Bild und ich wusste einfach nicht, wie ich Ameisen fotografieren soll. Und es hat Tage gedauert, bis ich dann auf die Idee gekommen bin, wie ich sie wirklich schön in Szene setzen konnte, damit sie wirklich im Habitat sind, aber trotzdem herausstechen. Und das war dann halt die Silhouette. Da ging dann extrem viel auf einmal. Aber es hat Tage gedauert, bis ich überhaupt einen Ameisenhaufen hatte, weil die sind bei uns extrem selten. Da, wo sie früher waren, sind keine mehr. Und dann vor Ort auch nochmal mit den Tieren irgendwie was hinzubekommen, das war extrem schwierig. Aber mit der Zeit und immer wieder hingehen, auch wenn man denkt, es geht nichts mehr. Immer wieder hingehen, wenn man denkt, also wenn man das Gefühl hat, man ist noch nicht fertig damit. Mhm. Investiert die Zeit und irgendwann kommt ganz automatisch dann dieser Wendepunkt. Es macht Klick und auf einmal habt ihr eure Bilder.
Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut.
Und halt nicht nur diese seltenen Arten fotografieren oder besonderen Arten wie Uhu oder sowas. Macht Ameisen, Weinbergschnecken, Stockenten. Das sind die coolsten Arten.
Ja, du liebst sie wirklich. Sehr gut. Was ist dein liebstes Naturerlebnis gewesen? Muss nicht fotografisch sein.
Ja. Mein allererstes Polarlicht in Skandinavien. Lagerfeuer am See. Polarlicht taucht langsam auf. Und es ist stockdunkel. Polarlicht tanzt oben am Himmel. Und ein Luchs fängt an zu rufen. Vom Berg nebenan. Das war so mit der Schönste.
Oh, Hammer. Ja, richtig großartig. Ja, ich habe Gänsehaut.
Ja,
schön. Richtig gut. Ja, das ist ein Traum. Ja, großartig. Danke.
Skandinavien.
Ja. Der nächste rote Faden. Schön. Ja, das hat richtig viel Spaß gemacht. Man findet dich und deine Arbeit eben auf, haben wir schon mehrfach gesagt, auf YouTube, auf Instagram, wahrscheinlich auch noch an anderen Stellen, aber das sind ja die wesentlichen. Deine Homepage, Chris Kauler, ist immer dein Name, mit dem man dich findet. Hast du noch eine letzte Ergänzung oder sind wir gut damit?
Ich bin auch auf Facebook.
Sehr gut. Ja, guckt alle bei Chris auf Facebook vorbei. Er hat auch das letzte Mal vor 3 Jahren da gepostet wahrscheinlich.
Nein. Man postet auch, also man kann es ja bei Instagram.
Ja, die Synchronisation.
Ich bin da nicht so aktiv auf Facebook. Also ich bin aktiver auf YouTube und am aktivsten bin ich auf YouTube und dann auf Instagram.
Ja, sehr gut. Danke, Chris. Es hat riesen Spaß gemacht. Ich denke, das war auch sehr informativ und ja, alles Gute für dich.
Dankeschön. Ja, ich hoffe, es war nicht zu wehleidig, das ganze Thema. Aber ich glaube, es gab einen kleinen Einblick in meine Arbeit.
Ich fand das überhaupt nicht wehleidig, tatsächlich. Also irgendwie, ich fand, das war, hat ganz viel Spaß gemacht. Und es hat, also allein schon, ich glaube, du hast 2/3 der Zeit gelächelt. Insofern, das kann nicht schlimm gewesen sein, ja.
Das ist mein Traumjob. Also ich bleibe auch dabei, solange es geht. Ja, vielen Dank, Eiko.
Sehr gut. Ja, danke. Mach's gut. Ciao.
Ciao.